Here comes Literature Week.
How do you know it's summer? Just listen.
Radio Laura, 97.5 megas.
What are you doing?
The Habbo radio station everyone loves.
Radio Laura, 97.5 megas.
I love them a lot.
Que nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón,
ahora
que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio para más de un corazón, ahora que las floristas me saludan, ahora que me doctoro en lencería,
ahora
que te desnudo y me desnudas, y en la estación de las dudas muere un tren de cercanías, ahora que nos quedamos en la cama lunes, martes y fiestas de guardar, ahora que no me acuerdo del pijama, ni recorto el crucigrama, ni me mato si te vas. Ahora que tengo un alma que no tenía, ahora que suenan palmas por alegría, ahora que nada es sagrado ni sobre mojado llueve todavía, ahora que hacemos olas por incordia, ahora que está tan sola la soledad, ahora que todos los cuentos parecen el cuento de nunca empezar. Nosotras y que se debe, ahora que el mundo está recién pintado,
ahora
que las tormentas son tan breves y los duelos no se atreven a dolernos demasiado, ahora que está tan lejos el olvido, ahora que me perfumo cada día,
ahora
que sin saber hemos sabido querernos como es debido, sí, querernos todavía. Ahora que se atropellan las semanas fugaces como estrellas de Bagdad, ahora que casi siempre tengo ganas de trepar a tu ventana y quitarme el antifaz, ahora que los sentidos sienten sin miedo, que me despido, pero me quedo. tocan los ojos, que miran las bocas, que gritan los dedos. Ahora que no hay vacunas ni letanías, ahora que está en la luna la policía, ahora que explotan los coches, que sueño de noche, que duermo de día. Ahora que no te escribo cuando me voy. Ahora que estoy más vivo de lo que estoy. Ahora que nada es urgente, que todo es presente, que hay pan para hoy. Ahora que no te pido lo que me das. Ahora que no me pido.
Sie hören die gelebte Literatur auf 97,5. Radio Rohr am Mikrofon, Angela Allegro. Wir haben gehört, Joaquin Sabina, Aura G. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Ausgabe. Mal anders, nämlich Vorstellung von einigen Büchern, nämlich 6 Bücher, die mir persönlich natürlich einfach sehr gut gefallen. Das ist schwierig natürlich gewesen, 6 Bücher auszulesen. Es sind natürlich ganz viele, die es verdient hätten, vorgestellt zu werden, aber diese Gelegenheit werden wir noch haben. Also heute, wir fangen an mit einem Schriftsteller, Harry De Luca. So wie der Name es auch sagt, das ist ein Italiener von Neapel, 1950 dort geboren. Er gehört sicher zu meiner Lieblingsschriftsteller, das darf ich so sagen. Er hat eine sehr besondere Art und Weise zu schreiben. Man kann seine Bücher schwierig sind sie zum Zusammenfassen, eigentlich zum Sagen, ja, was passiert dort eigentlich. Mhm. Es sind viel mehr Momentaufnahmen. Er fängt das sehr gut ein, den poetischen Moment, und kann das eigentlich in ganz einfache Wörter, ganz einfache Sätze dann umsetzen und berührt eigentlich so mitten oder zmitz so im Herz. Jetzt ist eins von seiner Bücher auf Deutsch rausgekommen, nämlich «Der Tag vor dem Glück», das ist im Graf Verlag in Berlin erschienen, das letzte Jahr 2010. Es handelt, also wenn man es gleich mal sollte zusammenfassen, um was eigentlich das Buch geht. Es ist ein weiser Junge, der ein bisschen so seine Jahre auch schildert, wo er in dem Institut hat können verbringen, wo der Don Gaetano hat geführt oder beziehungsweise als Hauswart dort war und hat eigentlich so dem Bub schauen können. Übrigens ist es, seine Bücher von Harry De Luca sind stark auch autobiografisch. Auf jeden Fall ist es erzählt, der weise Junge erzählt, was er so macht, wie es ihm so ergeht. Und zum Beispiel einmal auch entdeckt er so einen Versteck dort im Weißen Haus und findet dann heraus, dass Don Gaetano eigentlich mal ein Hebräischer, also ein kleiner Bub, dort vor den Nazis hat können retten. Dann aber auch geht es weiter mit der Begegnung mit der Anna, also sehr das geheimnisvolles Mädchen, Anna, wo ihn, also über den weißen Jungen, die Hauptfigur, sehr so verzaubert. Und er verliebt sich eigentlich dann ein bisschen auch in sie. Passage, die ich werde vorlesen, ich werde von allen 6 Büchern, die ich vorstelle, auch immer eine Passage daraus lesen, so dass Sie natürlich Gelegenheit haben, überhaupt die Stimmung, die Atmosphäre von den einzelnen Büchern überhaupt einzufangen. Ich nahm die Hände von den Ohren. Die Gedanken hatten sie mir gewärmt. Es herrschte keine Stille mehr. Von einem Balkon hörte man ein Radio, von einem anderen Teller klappern. Ich musste den Abwasch machen, danach ging ich in den Hof. Über mir stiegen Wolken in die Höhe. Das Pflaster war nass von Tropfen der Wäsche. Wind war aufgekommen und die Melancholie eines ausklingenden Tages zwickte mich. Ich stellte mir den Sonnenuntergang vor, die Sonne, die hinter dem Berg zu Boden sank und ineinander verkettete, langgestreckte Wolken hinter sich zog. Ich ging auf die Straße hinunter, um welche Uhrzeit ich Anna erwarten sollte, wusste ich nicht. Vom Tag des Glücks blieb nur noch ein kleiner Rest. Wie sollte ich diesen Tag nennen, wenn sie nicht kam? Dann musste ich ihm keinen Namen geben. Er wäre ein gewöhnlicher Tag, der die notwendigen Dinge enthielt, sogar ein bisschen Griechisch lernen. Aber ich mochte Plato nicht. Er hatte die Dialoge des Sokrates geschrieben. Wie hatte er sich das nur herausnehmen können? Hat er sich abends Notizen gemacht, wie es mit Don Gaetanos Geschichten mache? Oder behielt er alles im Gedächtnis? Plato schwindelte. Er legte seinem Lehrer und den anderen in den Mund, was ihm passte. Und er versteckte sich hinter ihnen. Tut ein Schriftsteller so etwas? Das darf er nicht tun. Der Schriftsteller muss kleiner sein als der Gegenstand, von dem er erzählt. Man muss merken, dass die Geschichte ihm nach allen Seiten entwischt und dass er nur wenig davon einsammeln kann. Wer liest, freut sich an diesem Überfluss, dem Ausufern über den Schriftsteller hinaus. Aber bei Platon bleibt die Geschichte in ihrem Gehege eingeschlossen. Er lässt keine unabhängige Lebensregung entwischen. Seine Dialoge sind in zweier Reihen aufgestellt, Rede und Gegenrede und weiter Marsch. Dieser Gedanke kam mir, als ich die uniformierten Jungen in zweier Reihen aus der Militärakademie Nuziatella herauskommen sah. Im Gymnasiumsalter, so wie ich, studierten sie an der Kadettenanstalt. Sie gingen hinunter nach Santa Lucia und stromaufwärts kam ihnen der elastische Gang von Anna in die Quere. Sie brachte die Zweierreihen durcheinander, schritt mitten hindurch, die Jungen traten beiseite und sie lief an ihnen vorbei. Mit hoch erhobenem Kopf kam sie herauf, in einem engen geblümten Kleid. Sie war Silberfolie um einen Strauß Blumen. Im Arm hielt sie ein Paket, die frisch gewaschenen Haare folgten dem Wogen ihrer Schritte. Ich schnappte durch die Nase, um den Geruch schon von Weitem aufzunehmen. Eben brach der Abend an. Die Lichter begannen zu erglimmen. Noch konnten sie nichts erhellen. Sie dienten dazu, ihr ein Lächeln als Antwort zu entlocken. Für einen Herbstabend war sie leicht gekleidet. Sie trug Schuhe mit Absätzen, die den ganzen Körper in die Höhe schoben. Sie hatte sich Farben im Gesicht aufgelegt. «Lass mich rein!» Und sie blickte hinter sich. Wir schlüpften schnell durch das Tor in die Hausmeisterwohnung. Ich spürte ein starkes Klopfen im Kopf. Der Schmerz in der Nase schlug dröhnend wie eine Glocke. In der Küche drehte sie sich um und gab mir das Paket. Es waren Betttücher. Sie nahm mein Gesicht zwischen ihre Hände und drückte den rosa, nachgezeichneten Mund gegen meinen, während sie tief atmete. Es war ein unvergleichlicher Schmerz, ein scharfes Stechen in den Augen, gleichzeitig ein Schokoladenschmelz im Mund. Im selben Moment sah sie mein um die Nase geschwollenes Gesicht. «Was ist passiert?» «Ein Fußtritt, gestern.» Sie fragte nicht weiter. «Ich habe Bettzeug gebracht.» Und sie ging auf die Tür zu, hinter der die Treppe nach unten führte. Ich zündete die Kerze an und sperrte die Stadt hinter mir zu. Wir stiegen dort hinab, wo niemand uns erreichen konnte. Anna folgte mir, eine Hand auf meinem Nacken. Aus ihrem Körper kam eine Kraft, die Luft bewegte. Das ist ein Ausschnitt vom «Der Tag vor dem Glück» vom Eri De Luca, Graf Verlag Berlin, 2010 erschienen.
E suono per te. E ho tempo di imparare, non l'ho e non so suonare, ma suono per te. la senti questa voce. Ti sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella
Italien, nämlich das nächste Buch ist von der Michela Murgia, das ich vorstelle. Es hat den Titel Acabadora. Also wenn man das ein bisschen näher anschaut und ein bisschen Spanisch kann, dann kommt man sicher mal schnell auf Acabar. Das bedeutet beenden, fertig machen. Das hat sehr wohl mit dem Buch etwas zu tun. Es ist eine Geschichte von einem Mädchen. Ist auch aus ihrer Perspektive erzählt und geschrieben, das Buch. Sie erzählt, wie sie als 10-Jährige, 11-Jährige zu dieser Frau kommt. Also sie wird im Prinzip wie adoptiert. Eigentlich inoffiziell, auf das gehe ich noch später nochmal ein, von dieser Frau adoptiert und erfährt dann eigentlich später mit den Jahren, warum dass diese Frau oder eben eigentlich so die neue Mutter ab und zu in der Nacht weggeht. Und dann, zuerst findet sie das sehr komisch und mit der Zeit eben erfahrt sie, dass sie eben, also die Mutter geht weg in der Nacht, um Leuten, die wollen sterben, praktisch zu helfen, dass sie können sterben. Und darum eben auch der Titel Acabar, eigentlich fertig machen oder einfach beenden. Die Michela Murgia ist 1972 in Gavras in Sardinien geboren und das ist das Buch Acabadora ist sozusagen also ja eigentlich das einzige Buch, das sie geschrieben hat. Das ist im Verlag Klaus Wagenbach erschienen, Berlin und auch letztes Jahr 2010. Die Filus de Anima, das sind eben die Kinder vom Herzen, so haben sie es auf Deutsch übersetzt. Das sind eben genau bis eigentlich in den 50er Jahren sind das Kind gsi, wo wie eigentlich in der schon zahlreichen Familien keinen Platz mehr gefunden haben, also beziehungsweise man hätte sie nicht mehr können versorgen, die Eltern hätten ihnen nicht mehr gut schauen können. Und dann hat man sie sehr gern weitergeben, sozusagen. Und eben hat man eigentlich so die neue Mütter gefunden, meistens kinderlose Frauen, auch Witwen, die noch sehr gern und sehr gut eigentlich noch um ein Kind haben wollen und haben können schauen. Die Passage, die ich vorlese aus dem Buch Acabadora, ist der Anfang, wo es auch gerade auch beschrieben wird, was es eigentlich auf sich hat mit diesen Filus de Anima. Filus de Anima, Kinder des Herzens. So nennt man Kinder, die zweimal geboren werden, aus der Armut einer Frau und der Unfruchtbarkeit einer anderen. In dieser zweiten Geburt wurde Maria Listru zum späten Segen für Bonaria Urai. Als die Alte unter dem Zitronenbaum mit ihrer Mutter Anna Teresa Listru sprach, war Maria 6 Jahre alt. Ein ungewolltes Kind nach 3 erwünschten. Ihre Schwestern waren schon junge Frauen, so saß sie allein auf dem Boden und buk eine Torte aus Schlamm mit lebenden Ameisen darin, mit der Achtsamkeit einer kleinen Dame. Die meisten im Teig ruderten mit den roten Beinen und starrten langsam unter den Verzierungen aus Wildblumen und Zuckersand. In der sengenden Julisonne wuchs die Torte unter ihren Händen. Sie war so schön, wie es manchmal nur ungenießbare Dinge sein können. Als das Mädchen den Kopf hob, sah sie neben sich Zia Bonaria Urai im Gegenlicht stehen. Sie lächelte, die Hände auf dem mageren Bauch, zufrieden mit dem, was Anna Teresa Listru ihr gegeben hatte. Was genau es war, das sie ihr gegeben hatte, verstand Maria erst einige Zeit später. Am selben Tag noch ging sie mit Zia Bonaria fort, in einer Hand die Torte aus Schlamm, in der anderen eine Tasche mit frischen Eiern und Petersilie, den armseligen Dankesgaben der Mutter. Maria lächelte, obwohl sie tief im Innern wusste, dass eigentlich Grund zum Weinen bestanden hätte, aber es gelang ihr nicht, diesen Grund zu fassen. Je weiter sie sich vom Elternhaus entfernte, desto blasser wurde die Erinnerung an das Gesicht der Mutter, beinahe so, als hätte sie es schon vor langer Zeit vergessen, in dem magischen Augenblick, in dem sie als kleines Mädchen zum ersten Mal alleine über die Zutaten ihrer Schlammtorte entschieden hatte. Noch Jahre später erinnerte sie sich dagegen an den glühenden Himmel und die Füße von Zia Bonaria, die in Sandalen steckten und in einem stummen Tanz abwechselnd unter dem schwarzen Rocksaum hervorkamen und sich wieder versteckten, so schnell, dass die Beine kaum nachzukommen schienen. Bei Zia Bonaria bekamen sie ein eigenes Bett, ganz für sich allein, und ein Zimmer voller heiligen Figuren, die ihr bedrohlich vorkamen. In dem Moment verstand Maria, dass das Paradies kein Ort für Kinder war. 2 Nächte lang lag sie reglos und starrte ins Dunkel. Sie erwartete, dass eine der Figuren blutige Tränen weinen oder einen Heiligenschein aufleuchten würde. In der 3. Nacht erlag sie ihrer Angst vor der Jesusfigur mit dem ausgestreckten Zeigefinger, die furchteinflößend aussah mit ihren 3 Rosenkränzen auf der blutverschmierten Brust. Sie konnte nicht mehr an sich halten und schrie. Keine Minute später öffnete Zia Bonaria die Tür und fand Maria an der Wand stehend, im Arm ein grobes Wollkissen, das sie zum Kuscheltier erkoren hatte. Dann fiel ihr Blick auf die Jesusfigur, die plötzlich näher am Bett zu stehen schien als vorher. Sie nahm die Statue unter den Arm und trug sie wortlos aus dem Zimmer. Am Tag darauf verschwanden von der Anrichte auch das Weihwasserbecken mit dem Bild der heiligen Rita und das Lamm aus Gips, das zottelig aussah wie ein streunender Hund und wild wie ein Löwe. Erst einige Zeit später begann Maria wieder, das Ave Maria zu beten und auch nur ganz leise, damit die Madonna sie nicht höre und ernst nehme in der Stunde unseres Todes. Amen. Wie alt Zia Bonaria damals war, lässt sich schwer sagen, denn sie schien seit Jahren nicht mehr zu altern, so als habe sie irgendwann beschlossen, auf einen Schlag alt zu sein und dann darauf zu warten, dass die verspätete Zeit sie einhole. Maria dagegen war zu spät angekommen im Bauch ihrer Mutter und sie war von Anfang an daran gewöhnt, die letzte Sorge einer Familie zu sein, die die davon schon zu viele hatte. Im Haus dieser Frau lernte sie plötzlich das ungewohnte Gefühl kennen, jemandem wichtig zu sein. Wenn sie morgens aus dem Haus ging, das Schulbuch vor die Brust gepresst, wusste sie, dass sie, wenn sie sich umdrehte, Zerbonaria sähe, die am Türpfosten lehnte und ihr nachschaute. Maria war sich dessen nicht bewusst, aber die Alte war vor allem nachts bei ihr, in vielen ruhigen Nächten, in denen keine Sünde den Schlaf raubte. Sie betrat leise das Zimmer, setzte sich vor das Bett, in dem das Mädchen schlief, und betrachtete sie im Dunkeln. In diesen Nächten schlummerte Maria selig, in der Gewissheit, unter den Gedanken Bonaria Urais stets der Erste zu sein, ohne von der Last zu wissen, die es bedeuten konnte, der Einzige zu sein.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón.
No pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino, del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo.